man muss ja auch oft nochmal nachfragen und das habe ich mir über die Zeit, man lernt ja auch über die ganzen Jahre, angewöhnt, dass man nachfragt, okay, ganz ehrlich, haben Sie denn Erfahrung, kennen Sie jemanden mit Multipler Sklerose? Denn das zu dem Bild, was halt oft aus den Medien kommt, kommt ja noch eine eigene Erfahrung gegebenenfalls dazu. Und die kann halt ganz unterschiedlich sein.
Das war die Stimme von Clarissa Stürner, Multiple Sklerose-Expertin aus dem Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel, mit der ich mich heute über Patientenkommunikation unterhalten möchte. Und damit begrüße ich Sie zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nervennahrung, dem Podcast von Neurologen für Neurologen. Mein Name ist Matthias Meurer, ich bin Chefarzt der Neurologischen Klinik am Klinikum Würzburg-Mitte und moderiere diesen Podcast zu spannenden und aktuellen Themen in der klinischen Neurologie. Frau Privatdozentin Dr. Clarissa Stürner ist Oberärztin am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein und Leiterin der MS-Ambulanz. Die Multiple Sklerose stellt als chronische Erkrankung hohe Anforderungen an die behandelnden Ärzte. Darüber hinaus erfordert die erfreuliche Vielfalt verfügbarer Behandlungsmöglichkeiten ein großes Fachwissen der Behandler, um die Fragen von Patienten zu beantworten und eine Entscheidungsfindung zu ermöglichen. All das erfordert eine intensive Kommunikation, die durchaus herausfordernd sein kann. Über diese Herausforderungen und wie man sie bewältigen kann, will ich mich heute mit Dr. Clarissa Stürner austauschen. Ja, liebe Frau Stürner, herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute mein Gast sind.
Ganz herzlichen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, ich stelle einfach mal die Frage, wenn Sie Patient wären, Frau Stürner, was würden Sie sich von Ihrem Arzt wünschen?
Ehrlichkeit und Offenheit, ganz klar. Aber ich glaube, das unterschätzt man immer wieder. Aber das ist aus meiner Sicht und Erfahrung tatsächlich mit das Wichtigste, was wir gerade am Anfang den Patienten mitgeben können. Einerseits keine Panik machen, aber auf der anderen Seite auch wirklich ehrlich sein. Don't sugarcoat it.
Ich meine, es ist ja im Moment sehr, sehr großes Thema. Wie kommuniziert man Diagnose? Wie geht man letztlich um? Ist ja auch viel Kritik teilweise im Raum. Wie klären Sie persönlich über die Diagnose MS auf, wenn Sie Patienten haben, die das eben jetzt dann erfahren müssen?
Ja, also ich glaube, das Wichtigste daran, und die Erfahrung habe ich immer wieder gemacht, aber ich glaube, das geht jedem von uns, der viel klinisch arbeitet, so. Es ist ja, das Setting macht schon unglaublich viel aus. Aus meiner Erfahrung, die Patienten, die halt im stationären Alltag zwischen Stroke- und Demenzpatienten aufgeklärt werden müssen, das ist nie ein gutes Setting. Mhm. Und mein Favorit ist ganz klar, die Leute eher im Rahmen von einem tagesklinischen Aufenthalt zu diagnostizieren und zu betreuen, weil man da in der Regel viel mehr Zeit hat, auch individuell auf Menschen einzugehen. Und das ist auch, wenn mir Patienten hinterher erzählt haben, auch das passiert ja jedem von uns, dass man dann Menschen kennenlernt, die erzählen, wie ist bei mir die Diagnosestellung gewesen. Und viele junge Assistenzärzte, ich versuche das tatsächlich auch aktiv bei uns in der Klinik weiterzugeben, machen sich nicht klar, dass das für die Patienten ein ganz entscheidender Moment im Leben ist. Es gibt einen davor und es gibt einen danach. Und das sollte man auch immer berücksichtigen, wenn wir natürlich, das ist ja nicht böse gemeint, aber in unserem Alltagsstress dann zwischen Tür und Angel, ach ja, und der Patient muss noch wissen, was jetzt weiter ist oder was im MRT rausgekommen ist. Dann geht man ins Zimmer und sagt, ach ja, übrigens, Sie haben Multiple Sklerose. Für uns ist das Alltag vielleicht, in dem Sinne sage ich jetzt auch mal überspitzt, für mich ist es das oft nicht, sondern aufgrund der langen Zeit, in der ich das auch mache, ist mir schon klar, dass das für die Patienten eben nicht trivial ist und dass es ein ganz entscheidender, verändernder Moment im Leben ist. Und deswegen alleine das Setting, wo man diesen Satz ausspricht, okay, wir reden darüber, dass Sie eine Multiple Sklerose haben, das ist so wichtig, weil das ist ein Moment, an den kann sich jeder Patient erinnern. Das ist ein Kernmoment. Das ist wie eine Kernerinnerung. Und das kann man auch nicht wieder rückgängig machen. Beziehungsweise, es ist mir leider in meiner Laufbahn auch selber schon passiert, dass Kommunikation ist halt alles. Und das ist auch unter uns Ärzten eben alles. Wenn mir schon übergeben wurde, ja, ist eigentlich klar, der Patient hat eine Multiple Sklerose. Ich dann davon ausgegangen bin, der Patient weiß es und dann so in ein Gespräch reingehe, kann man auch ziemlich auf die Nase fliegen. Mhm. Wo ich dann schon oftmals gemerkt habe, okay, das muss ich jetzt wieder begradigen. Ja, dass man in Ruhe sich nochmal hinsetzt und einfach mit Zeit und Muße da Sachen einfach grundlegend klärt. Es gibt ja so viele Vorurteile über Multiple Sklerose. Und gerade bei Patienten, ich mache oft Patientenseminare auch, sogenannte Ersterkrankten-Seminare, zusammen meistens bei uns in Schleswig-Holstein mit der DMSG. Und das ist ganz faszinierend, weil eine der Eingangsfragen, die ich da oft stelle, ist, was ist das Erste, was Ihnen einfällt zur Multiplen Sklerose? Und für Laien und für Patienten ist das erste Wort, was immer kommt, Rollstuhl.
Ja, das ist richtig. Ja.
Immer Rollstuhl.
Ja.
Wenn ich das Gleiche mit meinem Untersuchungskurs mache, mit den Medizinstudenten, kommen ganz andere Dinge. Und das zeigt uns natürlich auch, wie die Sache sozusagen oder wie unterschiedlich Vorurteile schon ausgeprägt sind. Ja.
Ja, die Reputation der Erkrankung ist natürlich in der Allgemeinbevölkerung immer noch sehr, sehr schlecht. Wobei ich ja auch häufig das Gefühl habe, wenn man auf, sagen wir mal, erstdiagnostizierte Patienten trifft, dass die natürlich durch die Möglichkeiten der modernen Kommunikation doch schon so weit informiert sind, dass es ja fast jetzt keine Überraschung ist, wenn man diese Diagnose mitteilt. Aber ich gebe Ihnen schon recht, wahrscheinlich kommt uns da die Ambulantisierung so ein bisschen entgegen, dass wir halt die Leute nicht mehr im Dreierzimmer dann häufig antreffen, sondern ja doch häufig in einer etwas, sagen wir mal, ruhigeren Situation. Trotzdem, ich denke, Ihnen wird es auch noch passieren, dass Sie natürlich im Dreierzimmer bei Visite ja irgendwas sagen müssen, ne, wenn die kommen, oder?
Ja, ich versuche die dann tatsächlich rauszuziehen, wenn es geht. Und ich biete auch immer an, dass ich ich mache ja viel ambulante Medizin, Tagesklinik, Ambulanz. Ich bin ja eher seltener wirklich stationsführender Oberarzt bei uns im Haus. Und dann sage ich trotzdem immer, wenn ihr da jemanden habt mit MS-Verdacht oder Diagnose, dann komme ich hoch. Es ist ja auch oft so, also einer der klassischen Situationen, die kennt jeder von uns, der Augenarzt schickt den Patienten. Und dann muss ich meistens erstmal abklopfen, okay, weiß derjenige eigentlich, warum er jetzt auf einmal zum Neurologen soll oder nicht? Und ich gebe Ihnen da ganz recht, ein Problem in Anführungszeichen ist ja auch, dass die Leute sofort googeln, ja?
Ja, ja, klar.
Das oft, wenn ich das noch verhindern kann, sage ich ja oft, bitte googeln Sie nicht.
Manchmal ist es ja auch sogar eher eine Entlastung, die man ausspricht, ne? Also ich habe auch häufiger schon gehört, ja, endlich sagt mir einer, was Sache ist, ne?
Ja. Also die kennt jeder von uns, glaube ich, genauso, ja, dass dann Leute sagen, okay, ich habe schon gedacht, das ist noch was viel Schlimmeres. Man muss ja auch oft nochmal nachfragen, und das habe ich mir über die Zeit, man lernt ja auch über die ganzen Jahre angewöhnt, dass man nachfragt, okay, ganz ehrlich, haben Sie denn Erfahrung, kennen Sie jemanden mit Multipler Sklerose? Denn das zu dem Bild, was halt oft aus den Medien kommt, kommt ja noch eine eigene Erfahrung gegebenenfalls dazu. Und die kann halt ganz unterschiedlich sein.
Machen Sie denn mehrere Termine, wenn das ansteht? Also machen Sie es eher so sequenziell, dass Sie sagen, erstmal jetzt sacken lassen und oder machen Sie alles auf einmal? Wahrscheinlich nicht.
Nein, das glaube ich, macht ja keiner von uns. Ja. Beziehungsweise deswegen lohnt sich eben gerade ja so ein ambulantes oder tagesklinisches Setting. Ich versuche die Leute, wie ich es immer sage, ein bisschen durchzucoachen. Ein Fall zum Beispiel, wenn mir jemand aus der Augenklinik geschickt wird oder da auch stationär ist, weil mit der Sehstörung erstmal was sozusagen auffällig geworden ist und die Leute dort abgeklärt werden, dann hole ich die Leute meistens noch während des stationären Aufenthalts in der Augenklinik einmal zu mir, stelle mich einmal vor, sag, wer ich bin, warum sie bei mir sind, übernehme oft halt auch diesen ersten Kontakt und das erste Mal dieses Aussprechen, okay, bei Ihnen geht es darum, dass wir vermuten, Sie haben eine Multiple Sklerose. Und dann erkläre ich einmal tatsächlich, okay, was brauchen wir jetzt überhaupt alles? Um überhaupt klarzumachen, okay, was machen wir an Diagnostik? Das geht ja Hand in Hand. Die Leute müssen ja auch vor allen Dingen verstehen, es ist eine Ausschlussdiagnose. Was machen wir jetzt an Diagnostik? Warum machen wir das? Und was sind jetzt die Schlüsselsteine, die man zusammensetzen muss, um dann sagen zu können, ja, Sie haben eine Multiple Sklerose oder nein? Oder bleibt es noch so ein komisches irgendwo dazwischen? Das passiert ja zunehmend weniger, aber ist natürlich auch nicht ganz ausgeschlossen.
Ich meine, neben der Diagnose ist ja dann die zweite Herausforderung, auch tatsächlich dann die Konsequenz aus der Diagnose zu ziehen. Also da geht es ja dann häufig um Therapie. Und wir haben natürlich im Moment auch eine Gesellschaft, die ja, also zumindest ist es mein Eindruck, Wissenschaft ja durchaus auch misstrauisch betrachtet. Ja. Und wenn es dann so zu Therapievorschlägen kommt, hat man ja doch auch, ja, sagen wir mal, Arbeit vor sich, oder?
Da gebe ich Ihnen ganz recht, wobei ich versuche das tatsächlich immer zu trennen. Ich sage den Leuten, okay, das eine ist die Diagnose, das andere die Therapie. Einfach, um das auch fassbarer zu machen. Es geht nicht alles auf einmal. Und das haben Sie ja eben schon eigentlich angedeutet oder auch gesagt. Man kann die Leute nicht im ersten Termin 2 Stunden lang beschallen. Das würde jeder von uns auch nicht verarbeiten können. Und jemand, der wahrscheinlich medizinischer Laie ist, für den auch noch ganz andere Fragen, Ängste, viel Emotion hochkommt in so einem Moment. Das muss man ja alleine stückeln, damit es besser verarbeitbar ist. Coping ist ein großes Problem, Ding, das gehört dazu. Und da bereite ich auch jeden Patienten darauf vor, dass ich auch sage, holen Sie sich im Zweifel 1-2 Therapiestunden beim Psychologen, dass man das gleichzeitig mitverarbeitet. Und zwar außerhalb auch dieser Arztsitzung. Bei uns ist es tatsächlich auch so, es gibt eine psychologische Beratungsstelle von der DMSG in Schleswig-Holstein. Und auch um das zu entkoppeln, weil natürlich der erste Impetus ist ja oft, ah, ich habe die Diagnose, jetzt muss ich auch sofort was tun. Aber um das zu trennen oder auch zu sagen, okay, im Shared Decision Making, ja, wirklich Kommunikation ist alles. Wir gucken jetzt erstmal, was gibt es für Therapieoptionen, wo ist das und auf welchen wissenschaftlichen Daten eben beruhen die. Da braucht man nochmal dann ein anderes Setting, auch den ersten Schock der Diagnose verarbeitet zu haben.
Ich möchte da nochmal einhaken. Sie haben ja eben von Shared Decision Making gesprochen. Jeder benutzt diesen Begriff, aber vielleicht können Sie doch nochmal, Sie sind ja Expertin auf dem Gebiet, nochmal erläutern, was steckt da eigentlich überhaupt dahinter?
Ja. Also. Ach, das sagen Sie so nett, aber ich, also mich hat das schon immer fasziniert, die evidenzbasierte und auch wirklich Entscheidung im letztlich auf Augenhöhe. Das ist ja die Idee dahinter, dass man, obwohl man mit anderen, sag ich mal, Grundvoraussetzungen erstmal in so ein Gespräch reingeht, was medizinische Ausbildung angeht, dass man sich trotzdem gemeinsam als Patient und Arzt gemeinsam erarbeitet, was geht hier mit Therapie oder was bedeutet eine Therapie? Was sind die Vor- und Nachteile? Und dass man eben Präferenzen, die ich als Arzt vielleicht auch in dem Moment gar nicht absehen kann, vom Patienten einmal anschaut. Ehrlich gesagt, wenn man sich darauf einlässt, das Besondere ist ja, dass wir in Schleswig-Holstein am Uniklinikum in Kiel so ein Großprojekt gestartet haben vor vielen Jahren, wo es auch darum ging, Shared Decision Making eben nicht nur in der Neurologie, sondern in allen Disziplinen zu etablieren. Als ein Großprojekt, was inzwischen auch, sage ich mal, in die Versorgung übertragen worden ist. Und das Spannende ist wirklich auch daran, wenn Sie auf einmal mit Chirurgen über dieses Konzept reden, hat nicht jeder Chirurg im ersten Moment Verständnis für. Neurologen liegt das grundsätzlich näher, weil wir natürlich viel reden und viele Dinge, die im Shared Decision Making benutzt werden, einfach sich aus den Gesprächen an sich ergeben. Ich habe eine Kollegin gehabt, die hat gesagt, ach naja, warum muss ich zum Shared Decision Making Kurs? Also es ist wirklich so etabliert worden bei uns, dass es dann auch nochmal ganz dezidiert eine Schulung für jeden Mitarbeiter gab. Ich mache das sowieso, hat die Kollegin gesagt. Und das, da hat sie auch recht und das ist super. Und trotzdem hilft es immer wieder, sich da auch zurück zu erinnern, okay, was sind so Basissachen? Also, dass man erstmal Wissen vermittelt, das ist einer der Kernpunkte für mich dabei, dass Leute einfach verstehen, worum geht es hier, was sind meine Optionen und dass wir selber als Ärzte uns natürlich auch nochmal klar machen, was gibt es für Optionen für diesen Patienten. Und mir hilft es immer, mich auch so frei zu machen, dass ich denke, okay, nur weil ich jetzt eine Präferenz habe und natürlich hat die jeder auch von uns im ersten Moment, von uns Ärzten, dass man trotzdem nochmal schaut, was ist die Präferenz des Patienten? Denn am Ende des Tages, und das sage ich ja oft meinen Patienten, am Ende des Tages, sie müssen das Medikament nehmen, sie müssen die Therapie nehmen, nicht ich. Und sie müssen dann dementsprechend auch mit den Nebenwirkungen leben. Und meine Erfahrung ist einfach, das ist natürlich zeitaufwendig, das ist nicht immer, also das, ich sage ja, das kommt auf das Setting an, das kann man eben nicht in 5 Minuten gestalten. Da braucht man bestimmte Strukturen eben auch für, um das umsetzen zu können. Aber der Effekt von einem Shared Decision Making, dass man gemeinsam eine Entscheidung erarbeitet, dass man gemeinsam Präferenzen anguckt, dass man aus dieser ich als Arzt sage, wie es geht, Rolle raustritt, ist natürlich ein viel nachhaltigerer Effekt, weil auch klar abzusehen ist, dass die Adhärenz und die Überzeugung von Patienten, wenn sie sich dann für eine Therapie entscheiden, viel besser ist.
Das wollte ich nämlich noch nachhaken. Das ist wissenschaftlich belegt, ne? Dass das Shared Decision Making die Adhärenz, auch die langfristige Adhärenz fördert, oder?
Ja, das ist so. Und das auch aus eigener Erfahrung. Ich habe ja in meiner Zeit in Hamburg-Eppendorf schon auch viele Patienten dann zugewiesen bekommen, bei denen man dann im Gespräch eigentlich auf einmal verstanden hat, dass ein Kernproblem von Therapieversagen dann Non-Adhärenz war. Und das waren Patienten, die haben eben ihren Ärzten nicht gesagt, dass sie mit der Therapie, aus welchem Grund auch immer, nicht klarkommen. Und wenn sowas passiert, dann müssen wir uns schon auch an die eigene Nase fassen, finde ich, dass wir sagen, okay, irgendwas ist hier in der Kommunikation falsch gelaufen. Weil wenn der Patient das Gefühl hat, er kann mir nicht sagen, ich spritze die Therapie gar nicht oder ich nehme die Tabletten gar nicht, dann stimmt ja irgendwas nicht, ja?
Jetzt würde mich nochmal interessieren, wir haben es ja jetzt nicht nur mit, ich sag mal, gut aufgeklärten Menschen aus der Großstadt zu tun, sondern jetzt gerade ich auch natürlich eher mit einer ländlichen Bevölkerung, die muss noch nicht mal dumm sein, ja, sondern durchaus aber es eher gewohnt sein, dass man ihnen eben auch als Arzt sagt, was zu tun ist. Das erwarten ja viele. Auch viele sind ja tatsächlich mit der Situation überfordert, dass der Arzt sagt, na, was denken Sie denn oder wie sollen wir rangehen? Also im Prinzip die klassische Eröffnung, um gemeinsam die Entscheidung zu finden, das schätzen ja manche gar nicht so sehr. Wie gehen Sie damit um?
Ja, also ich sag mal, ich versuche schon auch Leute manchmal ein bisschen zu ihrem Glück zu zwingen. Ich kenne das natürlich auch. Es ist sicherlich sehr generationenabhängig. Es ist manchmal auch geschlechtsabhängig. Und ich muss auch sagen, es ist natürlich auch kulturell abhängig. Mhm. Wie jemand auf so ein Angebot, am Ende des Tages muss man sagen, ich glaube, es ist ein Angebot, was man auch nachdrücklich unterbreiten sollte. Und es ist mir in meiner Laufbahn vielleicht 2-3 Mal passiert, dass jemand wirklich gesagt hat, nein, ich möchte, dass Sie entscheiden.
Mhm. Können Sie das nochmal spezifizieren mit dem geschlechtsabhängig und kulturell abhängig? Also wer reagiert wie?
Ja, natürlich ist es schon relevant. Also gibt alles und beides. Es gibt natürlich die älteren Herren, die sagen, nee, Sie müssen mir jetzt sagen, Sie sind die Ärztin, Sie müssen mir sagen, was ich zu machen habe. Und da muss man dann, also ich lasse die da oft nicht raus, weil ich sage, nee, so funktioniert es eben nicht, weil Sie, finde ich, müssen Bescheid wissen, was das für Nebenwirkungen sind, über die wir hier reden, und Sie müssen sich auch darauf einlassen können, auch wenn es dem nicht dann unrund läuft. Mhm. Und natürlich, je nachdem, aus welchem kulturellen Hintergrund jemand kommt, es gibt einfach natürlich, sag ich mal, andere Länder, andere Sitten, und das merkt man natürlich einfach im Gespräch. Ja, das, auch da spielen Generationenunterschiede eine große Rolle. Ich habe mir zum Beispiel auch abgewöhnt, dass Eltern unbedingt dabei sitzen müssen, wenn jemand über 18 ist. Dann frage ich immer, okay, möchten Sie wirklich dabei sein? Oder dass Eltern ins Gespräch, wenn jemand, sage ich mal, zwischen 18 und 25 ist, einfach auch reingrätschen, ja. Und bin ich oft so, dass ich sage, nein, es geht hier um ihren Sohn, ihre Tochter, und bitte sozusagen, die muss das entscheiden oder er muss das entscheiden. Aber da muss man immer wieder vielleicht auch tatsächlich zurückführen und sagen, nee, das so funktioniert es hier jetzt nicht. Aber das ist Arbeit im Alltag und das ist kein Selbstgänger. Und natürlich, Sie müssen auch Leute, ich persönlich mache es tatsächlich auch so, es gibt ja Aufklärungsunterlagen, es gibt inzwischen das Patientenhandbuch auch vom KKNMS. Das sage ich den Leuten dann schon. Also wenn wir konkret werden und wenn es um bestimmte Therapien geht, dann oft ergibt sich das ja so, und das wird den meisten von uns so gehen, dass es eine Vorauswahl von Medikamenten gibt und dass ich dann sage, okay, Sie bekommen jetzt von mir Hausaufgaben mit und Sie müssen sich das schon mal angucken und dann setzen wir uns nochmal neu zusammen. Weil auch da ist es ja so, mit dieser Vielzahl an Optionen, die es gibt, und der Tatsache, dass man natürlich auch Lebensumstände anschauen muss. Es gibt Leute, die leben halt 9 Monate im Jahr im Ausland. Die sind viel auf Reisen. Da sind bestimmte Therapien besser zu machen als andere. Und das ist was Hochindividuelles, was man abstimmen muss. In der Regel ist es so, also ich muss ganz ehrlich sagen, die allermeisten reagieren da sehr positiv drauf. Und in den letzten Jahren wird es zunehmend weniger, dass ich wirklich jemanden habe, der sagt, nee, also ich von mir aus als Patient, ich nehme das Angebot des Shared Decision Making oder dass wir das ausführlich durchdiskutieren, was für mich passt, gar nicht an.
Darf ich auch nochmal einen Schritt zurückgehen? Informationsmaterialien, was schätzen Sie da, was benutzen Sie?
Ich benutze tatsächlich viel die Handbücher, die vom KKNMS und der DMSG zusammen erstellt worden sind, und dann halt, wie gesagt, das Patientenhandbuch, die das jetzt ja auch teilweise einmündet, weil das sind für mich neutrale Materialien, ja. Und da kann man eben, das ist auch manchmal, ich habe auch Patienten gehabt, die haben gesagt, okay, das ist eine Zumutung, ja, ich muss erstmal das alles verstehen mit diesen Studien. Natürlich nimmt das Zeit weg, das kann man eben nicht in 5 Minuten zwischen Tür und Angel machen. Aber ich bewerbe das immer auch, dass ich den Patienten sage, okay, es lohnt sich zu verstehen, was sie von der Therapie erwarten können. Und zwar sowohl im Guten wie im Schlechten. Denn, also oft sage ich, wissen Sie, das ist ehrlicherweise, wenn Sie mich fragen, alternativlos. Sie müssen wissen und verstehen, was das für eine Therapie ist, was die Pferdefüße sind. Mein Pharmakologieprofessor hat halt auch immer gesagt, wer wirkt, wirkt neben. Und nichts finde ich schlimmer, als wenn Therapien einfach vom Patienten, ohne dass er weiß, worauf er sich eigentlich einlässt, genommen werden und das hinterher dann zu einer, sag ich mal, Bruchlandung kommt. Und meine Erfahrung ist dann eben auch, wenn Leute nicht wissen, worauf sie sich einlassen, sie machen eine schlechte Erfahrung, dann ist es hinterher dreimal so schwer, jemanden wieder auf eine Therapie zu bekommen. Selbst wenn man als Therapeut sagt, eigentlich müssen wir was machen, wir können es nicht so laufen.
Ja, letztlich der Experte für die eigene Erkrankung zu werden, besser als der eigene Arzt, das wäre eigentlich das Ziel, ne?
Ja, das genau. Ist tatsächlich das, was, also die Patienten, die bei uns im Haus erst diagnostiziert werden, denen sage ich oft, wenn sie wollen, begleite ich sie die ersten 2-3 Jahre in ihrer Erkrankung, ambulant oder halt auch hier tagesklinisch und dann später ambulant, solange bis sie jemanden ihres Vertrauens vielleicht auch draußen gefunden haben. Aber ich, mein Job ist, dass ich sie durchcoache und dass sie am Ende mehr über MS wissen als ich. Dann lachen die meisten, aber dann sage ich doch, das ist das Ziel. Genau. Denn wir haben auch eine mobile Gesellschaft, die Leute bleiben eben nicht an einem Ort. Und das Beste, was man den Leuten mitgeben kann, ist, dass sie selber so fit sind, dass egal, ob sie in Berlin, in München, in Amsterdam, in sonst wo auf der Welt leben, selber Experten für ihre Erkrankung sind und das eigentlich selber managen können.
Um das Ganze dann nochmal abzurunden und an den Ausgang zurückzugehen, wie sieht denn Ihr Fazit aus? Die Betreuung, die Kommunikation mit MS-Patienten, wo sehen Sie so die größten Defizite? Also ist alles in Ordnung oder ist doch noch viel zu tun?
Ich glaube, was wichtig wäre, dass es auch Strukturen gibt, in denen man das wirklich leben kann. Für viele Niedergelassene ist es schwierig im Alltag umzusetzen und das ist ein, sag ich mal, Privileg sozusagen meiner Spezialambulanz, dass ich das auch so ausführlich dann machen kann. Aber ich würde mir Strukturen wünschen, in denen das so abgebildet ist, dass jeder Kollege auch draußen das mit den Leuten erarbeiten und machen kann. Denn das Wollen und der Wunsch ist von vielen Kollegen ja auch da. Mhm. Aber die Strukturen müssen auch dafür vorhanden sein. Und das Problem ist, dass das System eben diese Art von Gespräch so schlecht anerkennt. Wir haben da jetzt durch dieses Großprojekt auch den Vorteil gehabt, dass es da eine andere Regelung und auch Vergütung für gab. Aber ich würde mir wünschen, dass es noch mehr ausgedehnt wird, dass es noch für noch mehr Leute so zugänglich ist. Denn letztlich ist das hochgradig kostensparend, wenn Menschen informiert sind, wenn sie selber wissen, worum es geht, wenn sie selber auch mit drauf achten können. Und dieses Investment lohnt sich mittel- und langfristig 5-mal. Und da gibt es ja einfach auch gute Daten, die das belegen. Und dementsprechend, finde ich, muss man das auch so weit übertragen, dass man dieses Investment eben nicht nur für die Unikliniken oder bestimmte Spezialambulanzen, sondern eben auch für alle niedergelassenen Kollegen entsprechend so eröffnet, dass jeder das nutzen kann.
Frau Dr. Stirner, ich danke Ihnen insgesamt auch für den Appell. Also ich denke, das ist genau das, was wir wahrscheinlich brauchen. Herzlichen Dank für diese tiefen Einblicke in die Patientenkommunikation. Das hat wirklich Spaß gemacht. Danke.
Vielen Dank.
Und damit wären wir wieder am Ende unseres Podcasts Nervennahrung, dem Infopodcast von Neurologen für Neurologen. Wenn Ihnen euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt uns bitte weiter. Diese und weitere Folgen rund um das Thema der Neurologie findet ihr auf den gängigen Podcast-Portalen. Mein Name ist Matthias Meurer und ich wünsche euch eine gute Woche. Bis dahin.